Ganz herzlich willkommen zum Online-Summit Familie in Freiheit und ich freue mich absolut riesig, dass Katharina Sebert heute zu Gast ist. Hallo liebe Katharina.
Oh du liebe, wundervolle Salomea, ich danke dir so sehr, dass ich dabei sein darf und dass du mich eingeladen hast und wir ein weiteres Mal in wundervoller Weise co-kreativ schöpfen. Danke, danke, danke.
Ja, ich danke dir von ganzem Herzen, dass du ja, deine, ich sag jetzt mal eher großmütterliche Perspektive und deine Weisheit hier auf das Thema Familie und wie Freiheit gelebt werden kann als Familie einfließen lässt. Ich stell dich am Anfang kurz vor. Katharina ist Autorin, Seminarleiterin und Wegbereiterin und Gründerin des Zentrums für Tiefenheilung in guten Händen. Sie bietet Urmuttercamps für Frauen und individuelle Online-Einzelausbildung an und bildet Frauen zu Kreisleiterinnen aus. Seit über 30 Jahren ist Katharina auf ihrem Medizinpfad für die Entfaltung und Ermächtigung der wahren weiblichen Kraft, um diese Wendezeit zu unterstützen und zu fördern und ja, immer mehr ins Erleben zu bringen. Und ein ganz besonderer Bereich deines Wirkens ist ja die Kraft und Weisheit des Heiligen Kreises. Und du hast ja Bücher, also ein mehrbändiges Buch darüber gerade in den letzten Tagen herausgebracht. Und ich fände das jetzt ganz spannend, an dieser Stelle einzusteigen und möchte dir gerne die Frage stellen, was ist der Heilige Kreis jetzt auch in Bezug auf so ein System, wie es die Familie ist? Also die Familie ist ja auch wie so eine Art Kreis. Ja, liebe Katharina.
Wundervoll schön, tausend Dank für diese schöne Frage. Ja, zunächst mal, der Heilige Kreis ist im Grunde genommen eine Landkarte der Bewusstheit. Eine Landkarte der Bewusstheit, in dessen Zentrum jede und jeder von uns steht. Und damit im Rahmen einer Familie, jeder und jede einzelne dieser Familie hat ihren, seinen Platz im Zentrum des Heiligen Kreises. Und das macht schon mal von vornherein, bringt es sehr, sehr viel Wertschätzung und Würdigung hinein, wenn wir uns in dieser Weise sehen können, dass es tatsächlich auch dieser Blick, du hast es eben den großmütterlichen Blick genannt, Salomea, dieser Blick des großen Ganzen, der so etwas viel Weiteres sieht. Ja, der großmütterliche Blick zeichnet sich ja dadurch aus, dass er weit nach hinten blickt und viel Erfahrung hat über den Lebensfluss und wo das Leben in Einklang fließt und wo es nicht in Einklang fließt. Da steckt ganz viel Güte drin und es steckt ganz viel Weitblick auch in Bezug auf Gegenwart und Zukunft drin. Und das ist im Grunde genommen derselbe Blick, den auch der Heilige Kreis auf uns hat. Der Heilige Kreis sind 20 Kräfte, die um uns herum an unserer Seite stehen, um uns darin zu begleiten, in unserer ganzen Wahrheit zu stehen. Wenn wir jetzt so ein Familiensystem angucken, im herkömmlichen und bisherigen Sinne, und du hast es ja eben auch schon so schön gesagt, wir sind ja gerade in dieser absolut und allumfassend großen Wandelzeit. Das heißt, wir gehen aus einem Paradigma, das wir mehrere Jahrtausende gelebt und miterschaffen haben, in etwas vollkommen Neues und zugleich unserer Urnatur als Menschen entsprechendes wieder hinein. Das heißt, letztendlich geht es um ein großes Erinnern. Und diese Unfreiheit, die wir in den letzten Jahrtausenden gelebt haben und in der wir ja immer noch drinstecken, wo Familien immer mehr zerkleinert wurden, genauso wie wir versucht haben, die Natur zu verstehen, indem wir sie in ihre Einzelbestandteile zerlegen und uns ihre Moleküle ansehen und einzelne Komponenten daraus extrahieren. Ja, das hat uns an den Weg gebracht, wo wir erkannt haben, irgendwie kommen wir da nicht weiter. Wir spalten immer weiter auf und auf und auf. Und das Schöne ist ja, dass uns die Wissenschaft, je weiter sie aufgespalten hat und je tiefer sie reingegangen ist, irgendwann im Nichts und alles gelandet ist. Das heißt, irgendwann kam jede Wissenschaft an den Punkt, wo sie gesehen hat, Das, wo alles hinführt und wo alles herkommt, können wir eigentlich nur göttlich nennen. Denn das ist eine große Quelle, die aussieht wie nichts und zugleich kommt alles aus ihr. Und an diesem Punkt, wo wir das erinnern, wird natürlich das gesamte System, das wir als in Anführungsstrichen Einzelwesen sind, wir sind ja eingebunden in ein unglaublich großes Ganzes. Und auch das ist wichtig in Bezug auf Familie zu sehen. Jede und jeder von uns, die wir hier sind, haben wir schon unendlich viele andere Leben gelebt und viele Tausende, Hunderttausende Erfahrungen gemacht. Das heißt, wir kommen keineswegs als ein weißes und unbeschriebenes Blatt, sondern wir kommen mit unendlich viel Erfahrung. Und jetzt haben wir ja an dieser Zeitenwende natürlich auch den Umbruch in der Familie von der Kleinfamilie, die aus Mutter, Vater, Kind besteht, wo die Großeltern möglicherweise an ganz anderen Orten leben, die Geschwister der Eltern an ganz anderen Orten leben, wo der Familienverbund auf eine Art wie aufgebrochen wurde, wo sehr viel Einsamkeit da ist, sehr viel Überlastung da ist, sehr viel Verzweiflung da ist, sehr viel Not da ist. Weil einfach die Eltern als mehr oder weniger einzige Bezugspersonen und Ansprechpartnerinnen und Partner für ihre Kinder vollkommen überlastet sind in dem System, in dem sie höchstwahrscheinlich beide berufstätig sein müssen, um überhaupt sich eine Unterkunft leisten zu können. Ja, also dieses ganze System hat uns ja an einen Punkt geführt, wo wir erkennen, wie absurd es eigentlich ist, in dieser Weise zu leben. Und Familie in Freiheit bedeutet ja eigentlich genau das, dass wir einen Ort erschaffen und an einen Ort ein Ort sind und einen Ort leben, der uns allen ermöglicht, die zu sein, die wir sind, in vollständiger Freiheit uns zu entfalten, in der Schönheit und Medizin, die uns innewohnt, unsere Kinder mit diesen Augen genauso zu sehen wie uns und dafür zu sorgen, dass wir alle blühend gedeihen. Und das ist natürlich ein Ort, der wird ganz anders aussehen als eine Zwei-Zimmer-Wohnung, in der Mutter, Vater, Kind leben eingeschachtelt sind. Und natürlich in dieser Zeit jetzt, in der wir uns ja noch befinden, in dieser Wandelzeit ja noch dazu auch diesem Wahnsinn ausgesetzt sind von Regulierungen, die eben bis ins aller Intimste hineingehen. Und Familie in Freiheit bedeutet letztlich, dass wir uns erinnern. Und erinnern heißt, was ist wahres Menschsein? Und was brauchen wir eigentlich, um blühen zu können? Und wenn wir da so ganz kurz in uns gehen, und das betrifft alle Altersgruppen, von daher ist es unerheblich, ob wir da jetzt uns fragen, was braucht ein Kind oder was braucht ein erwachsener Mensch, was braucht ein Mensch, der 20, 30 oder 80 Jahre alt ist. Letztlich brauchen wir alle dasselbe. Und wenn wir da in uns gehen, dann spüren wir, also was ich brauche, ist die Gewissheit, dass ich sicher, geborgen und behütet bin. Was ich brauche, ist die Gewissheit, dass es ein Feld gibt, wo ich so sein darf, mich so zeigen darf, wie ich bin, wo ich mit allem, was mich ausmacht, wertgeschätzt werde. Was nicht bedeutet, dass ich alle Gefühle ausleben muss und ausagieren muss, aber ich darf mit allem sein. Was macht diesen Raum noch aus? Wenn wir in uns hineinspüren, dann spüren wir, dass dieser Raum Wertschätzung braucht und Würdigung braucht. Und das, was ich eben gesagt hatte, bringt auch bereits Wertschätzung und Würdigung zum Ausdruck. Und zugleich ist es schön, wenn wir einander wirklich sehen und in dem, was wir sehen, einander spiegeln. Es ist eine unbeschreiblich bedeutsame und sehr gedeihblühende Situation, wenn wir uns und unser Gegenüber adäquat spiegeln. Das heißt, wenn wir in uns und in unserem Gegenüber die Wahrheit sehen und sie dadurch auch uns und unserem Gegenüber mitteilen können, sei es mit Worten, sei es mit Gesten, sei es mit wie auch immer, auf welche Art und Weise auch immer. Das heißt, ein Raum, indem wir in unserer Wahrheit erkannt und gesehen werden. Was brauchen wir noch, wenn wir in uns gehen, um blühend gedeihen zu können? Es braucht einen Nährboden, auf dem wir genügend Raum haben. Und damit meine ich jetzt nicht nur, aber auch räumlichen Raum, also örtlichen Raum. Ja, in einer Zwei-Zimmer-Wohnung Mutter, Vater, Kind oder Mutter, Vater, Kinder zu leben oder alleinerziehend mit Kindern, Kind zu leben, ist im Normalfall unbeschreiblich beengt, ist Familien unten oben, vielleicht die Situation, dass die Kinder gezwungen sind, leise zu sein, weil ein Elternteil von der Arbeit erschöpft ist und schlafen muss oder möchte, weil die Nachbarn sich beschweren. Ja, das sind alles Situationen, die uns noch mehr oder weniger unter Druck setzen, permanent Rücksicht zu nehmen und permanent unsere Kinder möglicherweise inklusive uns selbst zurückzunehmen und nicht zum Ausdruck zu bringen, wer wir sind. Und zu diesem freien Ausdruck, wer wir sind, gehört ganz natürlicherweise dazu, dass wir miteinander sprechen, dass wir miteinander lachen, dass wir weinen dürfen, dass wir singen. Ja, bevor Kinder zu sprechen anfangen, fangen sie an zu singen. Keine Lieder, sondern einfach Melodien vor sich hin zu singen, das Leben zu genießen, die Lebensfreude zum Ausdruck zu bringen. Und all dieser Ausdruck wird im bisherigen System sofort unterdrückt, wird dann später, sobald die Kinder in eine Einrichtung kommen, wie Kinderhort, Kindergarten oder Schule, bewertet, singt ein Kind richtig oder falsch, darf es so singen oder nicht, bekommt es Noten und so weiter und so fort. Das heißt, das, was wir brauchen, ist ein Raum, in dem wir blühend gedeihen. Und örtlich Raum haben heißt auch, dass wir uns ausdehnen können, dass wir uns nicht ständig sofort hinterherräumen müssen, sondern dass Dinge liegen bleiben und wirken dürfen. Wir leben ja, wenn wir in unserer Wahrheit leben, ein unbeschreiblich schöpferisches Leben. Und damit meine ich jetzt nicht nur, dass wir Kunst erschaffen im herkömmlichen Sinne. Schöpferisches Leben heißt, es ist Raum da für Kreativität auf allen Ebenen. Ob das die Kreativität ist, dass wir einen Garten bepflanzen, einen Salat zubereiten, ein Lied singen, uns unter den Himmel legen, in die Wolken blicken und träumen und ein Tagebuch schreiben und dieses Tagebuch liegen lassen dürfen, inklusive des Stiftes, und auch den Stuhl stehen lassen dürfen, um uns jederzeit wieder hinsetzen zu können. Es sind so ganz schlichte Dinge, die uns darin unterstützen, unsere Wahrheit zu leben. Und all diese Dinge in Familienfreiheit braucht es, all diese Dinge. Und darin können wir uns intensiv unterstützen. Und dazu kann ich vielleicht ein paar Dinge beitragen, die uns da helfen, diesen Blick auf uns und aufeinander zu haben und uns in dem zu unterstützen, was wir sind. Und dazu mag ich auch wirklich gerne einen Blick dorthin richten, wo wir alle, ausnahmslos alle, in anderen Leben, in indigenen Völkern gelebt haben, wo wir irgendwann, irgendwo in absolutem Einklang gelebt haben. Und wenn wir uns an diese Leben zurückerinnern, dann wissen wir, dass es einen großen Stamm und einen Clan, eine große Familie gab, in der, als wir Kinder waren, alle mit Güte auf uns geblickt haben, alle mit Wohlwollen auf uns geblickt haben, wo Kinder keine Störenfriede waren, sondern wo Kinder ein Himmelsgeschenk waren und wo ein Kind schon lange bevor es empfangen wurde, ausgetragen wurde und zur Welt gekommen ist, empfangen, gefeiert und gesegnet wurde, wo ein Kind eingeladen wurde, eine Seele eingeladen wurde zu kommen, um dem Stamm und allen Wesen ein Geschenk zu sein, wo ein Nest bereitet wurde und dann für den Rest des Lebens für dieses Kind, das dann irgendwann groß wurde, ein Nest bereitet wurde. Und darum geht es letztlich, dass wir, wenn wir in dieser Haltung auf uns blicken, dass wir diese Erinnerung wieder in uns nähren. Und das bedeutet, dass dieses Kind, und das ist jetzt ganz schlicht, aber es ist nicht selbstverständlich in der in dem bisherigen Paradigma, wo wir einfach so viel vergessen haben, dass ein Kind ein vollkommen, wenngleich es ja in den ersten, insbesondere in den ersten Jahren sehr, sehr abhängig ist von uns und seinen Bezugspersonen, dass ein Kind ein vollkommen eigenständiges Wesen ist und dass ein Kind vollkommen und vollständig auf die Welt kommt, auch wenn dieses Kind zum Zeitpunkt seiner Geburt noch nicht sprechen, stehen, laufen kann, schreiben, rechnen oder was auch immer wir meinen, was Menschsein ausmachen würde. Aber diesem Kind lebt, wohnt alles inne. Das heißt, in dem Moment, wo wir in dieser Weise eine Seele empfangen und eine Seele in unserer Körperin als Mutter austragen, spüren wir ja, da ist eine Entität in mich eingezogen, die mich bereichert, die mich ergänzt, die für unsere Familie ein großes Geschenk ist. Und von daher ist dieser Blick, den wir ja bislang auf ein Kind haben, also ich spreche jetzt da durchaus auch von dem Erbe, das wir aus dem letzten, ich sag mal aus dem letzten Jahrhundert mitbringen, wo wir eine ganz, ganz große autoritäre Erziehung erfahren haben, die darauf aufbaut, dass das Kind unvollständig sei, nichts wisse und wir dem Kind sagen müssten, was richtig und falsch sei und es erziehen müssten, wie einen Baum, den wir zustutzen. Und da mag ich jetzt in Relation dazu stellen, wie Kinder eingebunden werden in die Gemeinschaft und nicht erzogen, sondern begleitet werden auf ihrem Medizinpfad in unserem wahren Menschsein, also dort, wo wir alle bereits gelebt haben und wo wir diese Erinnerung jetzt einfach wieder rausholen dürfen. Ein Kind ist von Anfang an Teil der Gemeinschaft und Geschenk für die Gemeinschaft. Und die Gemeinschaft ist zugleich Geschenk für das Kind. Und beide achten und ehren einander. Das Kind oder die Kinder sind von Anfang an bei allem dabei, außer bei ganz intimen Begegnungen, zum Beispiel ihrer Eltern. Aber ansonsten sind die Kinder bei Ritualen dabei, bei Zeremonien dabei, beim Alltagsleben dabei. Und es wird ihnen ermöglicht, dass sie von Anfang an in allem sich einbringen, in die Gemeinschaft, dass sie von Anfang an erfahren, dass sie ein wertvoller Teil der Gemeinschaft sind und dass damit von Anfang an dieses Gefühl, und das ist ja die tiefste Seelenerfüllung, die wir als Menschen oder jedes Wesen empfindet es als tiefste Erfüllung, wenn es zum großen Ganzen beiträgt, wenn dieser Beitrag geachtet und gesehen und ermöglicht wird. Ja, wir kennen ja die Situation, wir machen alle Steckdosen sicher, wir machen alle Treppen sicher. Wenn wir kochen, sitzt unser Kind irgendwo und wird abgelenkt von irgendwas. Und was es eigentlich bräuchte oder sein könnte, ist, das Kind hilft uns mit. Das Kind und es hilft nicht nur, sondern das Kind und ich, das Kind und wir alle tragen dazu bei, dass es heute ein gutes Essen gibt. Und in dieser Art und Weise wächst ein Kind heran und spürt, ich bin Teil dieser Gemeinschaft, ich gehöre dazu. Für mich muss man keinen, also in meiner Kindheit gab es noch den klassischen Laufstall. Also ich wurde in den Laufstall gesetzt. Und ja, die Kinder in der Gemeinschaft, die sind einfach dabei und die tragen ihres dazu bei. Und gleichzeitig haben sie da die Gemeinschaft der Kinder, und das sind nicht nur die Kinder dieser einen Familie, sondern das sind die Kinder des Stammes, mit denen sie sich finden und balgen und ausprobieren können und zugleich bei den Erwachsenen dabei sind und das Vorbild. Unsere Kinder nehmen sich immer zum Vorbild, was wir ihnen vorleben, nicht was wir ihnen erzählen, sondern was wir ihnen vorleben. Und dass sie sehen können, wie wir uns miteinander verhalten, wie wir einander zuhören, einander achten, einander ehren, einander spiegeln, einander aussprechen lassen, wie wir uns im Kreis austauschen und unsere Geschichten erzählen. Ja, die für mich wirklich berührendste Erfahrung ist jedes Mal wieder, wenn Kinder im Kreis dabei sind. Und wenn wir unter den, also die Kinder natürlich die Möglichkeit haben, einen Beitrag, auch einen Redebeitrag zu leisten. Meistens wollen sie das nicht. Aber was die Kinder lieben, ist es zuzuhören im Kreis. Und wenn dann der Redegegenstand reihum geht und die Menschen ihre Geschichten erzählen und eben sie nicht kindergerecht verpacken, sondern ihre Geschichte erzählen, so wie diese Geschichte ist und so wie sie sich verhält, mit all der Tiefe, die dazu gehört, mit all der Größe, die dazu gehört, mit all den Gefühlen, die dazu gehören, dann sitzen die Kinder da und haben solche Ohren und ein solches Herz. Und das ist unbeschreiblich berührend, wie die Geschichten, die die Kinder da hören dürfen, den Kindern, dass sie so komplett einbinden in diese Gemeinschaft, in die Gemeinschaft der Geschichten und damit in die Geschichte der Familie. Ja, es ist was unbeschreiblich Kostbares, wenn auf diese Art und Weise Geschichten, die wir jetzt unserem Kind nicht eins zu eins erzählen würden. Ja, wir würden ja uns nicht hinsetzen und sagen, du, pass mal auf, ich mag dir erzählen, was Mama oder Papa passiert ist. Das würden wir nicht machen, das würde unser Kind auch überfordern in diesem eins zu eins. Und es würde vielleicht das Gefühl haben, wir wollen irgendwas von ihr oder von ihm oder wir würden vielleicht sogar hilflos in einer Situation sein und unser Kind müsse uns retten. In dem Moment, wo wir als Erwachsene und Große zusammenkommen und die Verantwortung dafür übernehmen, dass unser Kind einerseits die Geschichten kennenlernt und andererseits und gleichzeitig damit erkennt, dass wir Erwachsene damit umgehen, dass wir Erwachsene damit sind, dass wir die Größe und Würde besitzen, uns mit unseren Geschichten zu lassen. Ja, auch das ist eine Würde. Genau, das ist auch eine Qualität, die wir brauchen, Würde. Das brauchen unsere Kinder und das brauchen wir genauso. Würde heißt, ich mute dir zu, dass du diese Erfahrung jetzt gerade durchmachst, dass du diese Erfahrung durchgemacht hast und ich bin an deiner Seite. Ich bezeuge diese Erfahrung. Ich bin an deiner Seite als Zeugin, wie du ringst, wie du triumphierst, wie es dir gelingt, mit dieser Situation umzugehen. Und wenn du Fragen hast, oder wenn du Hilfe brauchst, dann bin ich da, sobald du die Hand ausstreckst. Wenn du in irgendeiner Weise was brauchst. Ja? Und wir können erkennen, wie viel Würde darin liegt. Und es beginnt ganz, ganz früh. Also wenn unser Kind Kummer hat und sagen wir mal, das Kind ist so klein, dass es noch gar nicht sagen kann, was sein Kummer oder ihr Kummer ist. Wenn wir anstatt unserem Kind den Schnuller in den Mund zu schieben oder es hektisch zu schaukeln, damit es aufhört oder ihm in irgendeiner Weise signalisieren, dass wir hilflos damit sind, wenn wir unser Kind einfach in den Arm nehmen, es halten und mit ihm sind in diesem Schmerz. Darin liegt Würde, darin liegt Würde für uns. Wir müssen nicht wissen, was unser Kind hat, wir müssen es auch nicht retten, aber wir können da sein. Und das ist die größte Hilfe, die wir unserem Kind geben können, denn und da mag ich jetzt zurückkommen auf das, was ich vorhin gesagt hatte. Wir kommen nicht als unbeschriebenes Blatt. Und unser Kind hat genauso wie wir selbst auch, als es auf die Welt kam, eine große Geschichte mitgebracht. Und da sind viele Erfahrungen, die vollendet sind und in Friede sind. Und vielleicht noch ein gutes Stück von Erfahrungen, die noch nicht in Friede sind. Das heißt, unser Kind kann schon während der Schwangerschaft und direkt nach der Geburt Schmerzen zeigen, und damit meine ich jetzt insbesondere emotionale Schmerzen zum Ausdruck bringen, die überhaupt nichts mit der Jetzt- und Hier-Situation zu tun haben, außer dass die Jetzt- und Hier-Situation diese Schmerzen in ihnen ausgelöst hat. Und das ist vielleicht auch nochmal was ganz, ganz Wichtiges. Wenn wir eine Familie auswählen, in die wir geboren werden, eine Sippe auswählen, in die wir geboren werden und einen Stamm, ein Land, ein Volk, eine Nation, einen Kontinent auswählen, in die wir geboren werden wollen, dann wählen wir all das mit sehr viel Bedacht aus. Denn all das passt mit seiner Geschichte genau zu dem, was wir als Geschichte mitbringen. Das heißt, unser Kind, wenn es in uns etwas triggert mit seinem Schmerz, kann es das nur, weil unser Kind uns so ähnlich ist in unserem Schmerz. Das heißt, das Spiegeln und Bezeugen geschieht sozusagen in alle Richtungen. Das kennt kein, ich spiegle dir nur das Gute und das bereits Heile und Ganze oder ich spiegle dir nur das, was noch unerlöst ist. Ja, wir spiegeln uns wechselseitig das, was wir an ähnlichem Gepäck haben. Das heißt, du, die du jetzt hier vor dem Bildschirm sitzt, genauso wie ich, wir alle haben uns diese Familie, dieses Land, diese Nation, diese Sippe, diesen Kontinent ausgewählt, weil sie eher dem Gepäck, das wir mitgebracht haben und dem Geschenk, das wir mitgebracht haben, am aller ähnlichsten ist. Und diese Ähnlichkeit kann natürlich, wenn es sich um unerlöste Erfahrungen handelt, schmerzhaft sein. Aber wenn wir mit diesem Blick drauf schauen, dann können wir erkennen, dass alles, was uns triggert, sowohl in die Richtung vom Kind im Blick, mit seinem Blick auf die Erwachsenen, als auch von den Erwachsenen mit Blick auf das Kind, zeigt es uns einfach nur, was unerlöst ist. Und Familie in Freiheit ist für mich oder ein heiler Clan, ein Stamm, der sich ausrichtet auf das, was Medizin ist, und das ist für mich Freiheit, zeichnet sich dadurch aus, dass alle dieses Wissen in sich tragen und auf sich selbst zurückblicken, selbst reflektieren, sich fragen, was trage ich da Unerlöstes noch in mir, dass mein Kind, meine Mutter, mein Vater, wer auch immer in meiner Nähe das auslöst. Was darf ich in mir vollständig annehmen, umarmen, empfangen? Wofür darf ich mir vergeben? Und was darf ich in mich hinein zurückgeben? Und von daher ist ein Kind, das kommt wie ein Spiegel für uns und spiegelt die Gemeinschaft wieder. Jetzt werden ja viele, viele, viele Kinder geboren, die schon eine ganz andere Schwingung haben und die sehr, sehr viel Licht von Anfang an mitbringen. Und diese Kinder sind natürlich auch ganz, ganz stark wegweisende und aufzeigende, wo Dinge noch nicht in Ordnung sind. Und nicht in Ordnung sein heißt nicht, es ist falsch, und das ist auch ganz wichtig. In Familienfreiheit kommen wir zusammen mit dem Blick auf uns. Ah, wenn es einen Schmerz in mir auslöst, hat dieser Schmerz mit mir zu tun, und darf ich in mir etwas in die Wahrheit zurückgeben? Und ich danke dir, dass du es mir aufgezeigt hast, dass du mich darauf aufmerksam gemacht hast. Und das ist die Heilkraft, wenn wir mit dem Blick des Heiligen Kreises zusammenkommen. Und da hilft natürlich tatsächlich auch, wenn wir wirklich im Kreis zusammenkommen. Also wenn wir, und zwar gleichgültig, wie alt unsere Kinder sind. Ich habe ja eben schon das Beispiel genannt, dass da die Kinder vielleicht erstmal nichts dazu sagen wollen. Aber wenn wir das praktizieren, dann ist es für die Kinder unbeschreiblich schön, wenn ein Redegegenstand herumgeht und wenn sie mit all dem, was sie dazu beitragen wollen und können, vollständig gehört werden. Und wenn das, was sie beitragen, a, nicht korrigiert wird, b, nicht die anderen, nur weil sie älter sind, etwas besser wissen müssten, sondern wenn jeder Redebeitrag so stehen darf, wie er ist. Und auch das bringt eben dieses Feld von Geborgenheit und Wertschätzung. Auch wenn dasjenige, was im Kreis dann geteilt wird, im Kreis der Familie, der Sippe, der Gemeinschaft, ja, die künftige Familie in Freiheit wird ja viel, viel tiefer verbunden sein mit anderen Familien. Also zu dieses Kleinfamilienmodell, was wir bisher kannten, wird es in der Art und Weise nicht mehr gehen. Es wird viel offener sein, es wird viel vernetzter sein. Die ganze Gemeinschaft wird sich zugehörig fühlen und zuständig fühlen, auch für alle Kinder. Ja, es wird ein gemeinsamer, gütiger, wohlwollender, fürsorglicher Blick auf die Kinder und auf die Gemeinschaft sein. Und damit geht es natürlich auch, und das ist vielleicht eines der wichtigsten Dinge, die dadurch dann in der Gemeinschaft entstehen, nämlich dass die Mütter, die jetzt die absolute Hauptverantwortung tragen und denen auch die Hauptlast auferlegt wird. Also wenn ein Kind in irgendeiner Weise Symptome zeigt, sind wir ja derzeit nicht gewillt hinzublicken, dass das Kind im Normalfall der Seismograph des Familiensystems ist. Das heißt, das Kind zeigt uns auf, was in der Familie in die Erlösung kommen darf. Wenn ich früher Familien begleitet habe, ich habe das oft mit Aufstellung gemacht, dann habe ich es geliebt, wenn Familien mit zu mir kamen. Und dann habe ich die Mutter gebeten, die Aufstellung, also ich habe da mit Figuren gearbeitet, die Familie aufzustellen. Und dann habe ich den Vater gebeten, eventuell zu korrigieren, wie er es empfindet, wie das Familiensystem steht. Und dann habe ich zum Kind gesagt, und jetzt zeigst du mir, wie eure Familie aussieht. Und dann hat das Kind im Normalfall, ich habe es nie anders erlebt, die Figuren genommen, zack, 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 hingestellt, hat gesagt, das muss noch dazu, das fehlt noch und der muss noch dazu. Und dann saßen wir alle da. Und dann war die erste Frage an die Eltern, und wer hat jetzt das Ganze gezeigt ohne Maske und ohne Make-up? Und es war immer das Kind. Die Kinder sind so seismografisch. Und die Kinder wissen genau, was wir ihnen verbergen. Die Kinder wissen genau, worüber sie nicht sprechen dürfen und schonen uns, indem sie es dann möglicherweise auch nicht tun. Aber in der Aufstellung und in der Seele weiß jedes Kind, was ist. Und von daher macht es auch keinen Sinn, irgendwas zu verheimlichen, weil es ohnehin alles kennt und weiß. Weil es ja dieselbe Geschichte oder eine sehr, sehr ähnliche Geschichte mitbringt. Und von daher ist Kreis so heilsam. Und im Kreis geht es natürlich nicht darum, dass wir als Eltern zum Beispiel die Konflikte, die wir zu zweit miteinander haben, vor den Kindern austragen müssten. Aber vielleicht kommen ja auch gar keine Konflikte auf, wenn die Eltern in dieser Weise auch miteinander kommunizieren. Im Kreis geht es darum zu erfahren, was brauche ich, wie geht es mir, was bewegt und berührt mich. Und wenn wir zum Beispiel einmal wöchentlich, ich nenne das Herzzeit, und ich finde das unbeschreiblich nährend, sowohl für Paare, weil da einfach auch nochmal Themen in den Raum mitgeteilt werden können, die jetzt einfach nur die beiden miteinander angehen, aber eben auch für Familien, einmal wöchentlich zusammenzukommen und Herzzeit zu machen. Und jede und jeder Einzelne erzählt, wo fließt der Fluss meines Lebens gerade? Was bewegt und berührt mich gerade? Worauf richte ich mich gerade aus? Was ist gerade schwierig? Womit ringe ich gerade? Was macht mir gerade Angst? Was macht mir gerade Hoffnung? Wo verwurzle ich mich gerade? Oder was verabschiedet sich gerade? Was verunsichert mich gerade? Und was lässt mich nicht gerade ganz geborgen fühlen? Und wenn wir in dieser Weise uns austauschen, in dieser Herzzeit und uns dafür Raum nehmen und all das, was gesagt wird, unkommentiert bleibt, auch später nicht irgendwann aufgegriffen wird und vielleicht sogar in einem Streit verwendet wird, um es jemandem vorzuwerfen oder lächerlich zu machen gar. Ja, all diese Dinge, die wir ja jetzt so kennen in der herkömmlichen Form des Miteinanders in der Kommunikation. Wenn also diese Dinge einen sicheren, geborgenen Rahmen finden und damit jedes einzelne Familienmitglied sich vollständig zeigen darf mit allem, was es gerade erlebt, wie es das gerade erlebt. Und wenn dann vielleicht auch noch in den Kreis die Frage gestellt wird, kennt es noch jemand hier? Ja, also kenne ich auch diese Angst, kenne ich auch diese Unsicherheit? Und alle dann sagen, ich kenne es auch. Ja, das führt genau zu dem, was wir am Anfang gesammelt haben als Qualitäten, die uns nähren, die dazu führen, dass wir uns sicher fühlen, dass wir in Würde unseren eigenen Medizinpfad beschreiten können, mit allem, was dazugehört. Und den eigenen Medizinpfad zu beschreiten, das bedeutet nicht, dass wir an jeder Stelle Heldinnen sind oder dass wir an jeder Stelle sofort wüssten, wie es weitergeht. Es bedeutet, dass wir zulassen, dass wir menschlich sind und dass zu uns alle Erfahrungen gehören. Ob das die Angst oder Furcht ist, nicht genügend zu sein, ob es die Furcht ist, nicht geliebt zu sein. Wenn all das ausgesprochen werden kann und darf, gesehen wird, geehrt wird, und wenn wir noch dazu erfahren, dass alle im Kreis diese Erfahrungen und Gefühle kennen, dann entsteht eine Verbundenheit, die weit, also die die Familie oder die Sippe unbeschreiblich nährt und trägt und weit darüber hinaus. Denn jeder Mensch, der das im Kreis erlebt, weiß, dass die potenziell Fremde, mit der sie an der Kasse in einem Einkaufsladen steht, oder der potenziell unbekannte Mensch, mit dem man im Zug zusammensitzt, dass dieser Mensch auch all diese Erfahrungen kennt. Das heißt, es entsteht ein nach dem inneren Wir, wo ich mich mit mir verbunden fühle, das ist der kleinste Kreis, und das kleinste Wir entsteht dann zunächst in der Familie oder in der Gemeinschaft der Sippe, dieses Wir, und dann darüber hinaus ganz selbstverständlich auch dieses große, allumfassend und alle inkludierende Wir, weil wir erkennen, wir alle sind menschlich. Und das ist letztlich diese neue Zeit, in die wir hineingehen und zu der die Familien, die in dieser Weise miteinander sind, beitragen, und zwar aktiv hier und heute einen Beitrag leisten, weil sie es bereits hier und heute sind. Liebe Salomea, habe ich damit deine Frage beantwortet?
Du hast die Frage nach dem Heiligen Kreis, denke ich, beantwortet und darüber hinaus noch viel, viel, viel mehr noch gar nicht gestellte Fragen angesprochen. Und ich finde es einfach so schön, auch dir zu lauschen und mitzubekommen, dass sich da ein noch viel, viel, viel größerer Raum auftut, wenn wir auf Familie blicken. Also dass es eben nicht nur eine psychologische Sache ist, wenn mein Kind ausrastet oder sich halt nicht, ich sage jetzt mal, angenehm verhält oder gesellschaftskonform, sondern, und das ist für mich als Elternteil, da ein unglaubliches Lernpotenzial drin ist und ich da auch ein Stück weit in eine Seite von mir entdecken kann, die mir bisher verborgen war, also die bisher so im Dunkeln lag. Und ich finde auch, fand jetzt auch sehr berührend, wie du das beschrieben hast mit dieser Kreiskultur, also dieses Aussprechen dessen, wie es mir geht, ohne dass es kommentiert werden muss, ohne dass wir so in so eine Rechtfertigung kommen müssen oder uns erklären müssen, sondern dass es einfach hingestellt wird und damit auch dann wirkt und wir aber auch darin erkennen können, die nächsten Schritte und also wir unsere eigene Weisheit dann besser zum Ausdruck bringen können und ja.
Ja, und es ist auch so unbeschreiblich berührend, weil bislang haben wir ja als Eltern oft diesen Anspruch an uns, dass wir wissen müssten, wo es lang geht, dass wir in jeder Situation perfekt sein sollten, was auch immer perfekt ist. Und wenn wir im Kreis so zusammenkommen, dann ist vollkommen klar, dass zum Beispiel, ja, das ist auch etwas, was ja jetzt viele Menschen noch beschäftigt, das wird in der neuen Zeit kein Thema mehr sein, aber noch ist das Thema Geld eines, was für sehr viele Familien unglaublich präsent ist, weil eben beispielsweise wenig Zeit oder viel weniger Zeit für die Kinder da ist, weil die Eltern arbeiten gehen müssen, um Geld verdienen zu können, das sie brauchen, um die Wohnung bezahlen zu können. Ja, all diese Dinge. Das wird in der neuen Zeit keine Rolle mehr spielen, aber jetzt spielt es eine Rolle. Und es hat was von Würde und Größe zu tun, wenn die Erwachsenen zum Beispiel teilen, dass es gerade nicht leicht ist und zugleich aber bei sich bleiben mit dem, ja, also den Kindern vermitteln, es gibt da gerade etwas, was mir Sorge bereitet und ich kümmere mich darum, ja, das heißt, wir spielen den Kindern keine heile Welt vor und setzen keine Maske auf von Papa ist alles prima, Das wissen ja die Kinder ohnehin, dass bei Papa nicht alles prima ist, wenn der Papa jeden Abend mit Sorgen ins Bett geht. Aber wenn der Papa zulässt, dass diese Sorge zum Ausdruck zu bringen, eine geteilte Sorge ist, ermöglicht uns, mitfühlend zu sein, ermöglicht uns, zusammenzuhelfen, ermöglicht uns, eine gemeinsame, eventuell unglaublich kreative Lösung zu finden. Und es ermöglicht uns allen, ein Miteinander zu finden. Und in dem Moment, wo das geteilt wird und zugleich jedes einzelne Wesen eben in der eigenen Würde und Größe steht, dem eigenen Schicksal ins Auge zu blicken, endet auch sofort das, was wir ja bislang haben, diese Täter-Opfer-Retter-Muster, wo ja meistens die Eltern meinen, ihre Kinder retten zu müssen, bewahren zu müssen. Wir müssen unsere Kinder hüten. Ja, es ist immens wichtig, dass wir unsere Kinder beschützen und behüten, aber wir können unsere Kinder nicht vor ihrem Schicksal bewahren. Genauso wenig wie unsere Kinder uns vor unserem Schicksal bewahren können. Und wenn wir in diese innere Haltung zurückgehen, dass wir die Verantwortung für unsere eigene Vergangenheit und damit auch Gegenwart übernehmen, dann treten wir jenseits dieses Musters von Täter, Opfer, Retter. Und dann geschieht was ganz Magisches, nämlich dass wir in dieser Würde stehend plötzlich erkennen, was die Medizin darin ist und damit auch unseren Kindern zeigen können, wie oder vorleben können und unsere Kinder es uns vorleben können, dass wir uns eben nicht wechselseitig retten müssen. Denn das bisherige System fußt darauf, dass jedes Kind in dieses System kommt und zwar ausnahmslos jedes Kind, seine leidenden Eltern sieht, die selbst unbemuttert und unbevatert waren, unbeeltert sind und waren, weil sie ihre Eltern nicht zur Verfügung hatten, emotional, zeitlich, räumlich, örtlich und so weiter und so fort, und nie sich selbst beeltert haben, nie für sich selbst diese mütterlich, väterlich, fürsorglich, Geborgenheit, Sicherheit, schenkende Kraft waren. Das heißt, die Kinder kommen auf die Welt und das Erste, was sie machen, sie sehen ihre hilflosen Eltern und versuchen, ihre Eltern zu retten. Und der große Preis ist meist derjenige, dass das Kind darauf verzichtet, das zu sein, was es eigentlich ist. Und das Schöne ist, dass die Kinder, die jetzt auf die Welt kommen, oftmals schon wirklich jenseits dessen sind. Das heißt, diese Kinder muten uns unsere Würde und Größe und die Größe unseres Schicksals zu und hören oder haben damit aufgehört oder hören damit auf, uns zu retten, indem sie einfach sie selbst sind. Das heißt, unsere Kinder sind auf eine Art genauso fördernd und fordernd wie die Zeitqualität jetzt. Ja, sie zeigen uns ganz exakt auf, was wir noch in die Erlösung bringen. Sie sind seismografisch und sie zeigen den Ausschlag. Und dieser Ausschlag, und das ist vielleicht auch was ganz Wichtiges, und deswegen ist auch in ursprünglich lebenden Völkern der Eintritt in die Blutung und in das Frau- und Mannwerden so ein ganz wichtiger Schritt. Denn vorher, das ist auch meine Erfahrung, ist das Kind Teil der Gemeinschaft. Und auf eine Art in der Funktion, sich selbst zu finden und in der Gemeinschaft seine Medizin auch in irgendeiner Weise zu spüren. Das heißt, eine gesunde Gemeinschaft spiegelt dem Kind in diesen Jahren bis zur Frau-Mann-Werdung, was es in ihm, in ihr sieht, welche Medizin da ist, welche Samen da sind, die aufgehen können. Und fördert dieses Kind darin, für sich in einer Weise da zu sein, die es nährt. Nämlich indem die Erwachsenen für sich da sind in nährender Weise und damit auch ihr Kind in dieser Weise begleiten können, ohne ihrem Kind etwas abzunehmen, was zu dem Kind gehört. Und wenn dann diese Mann-Frau-Werdung geschieht, dann hat das Kind auf eine Art, dann tritt es heraus aus dem Verbund dieser Ursprungsfamilie und beginnt sein eigenes Leben zu gestalten. Und bis dahin ist mehr oder weniger alles, das ist zumindest meine Erfahrung in meiner langjährigen Einzelbegleitung von Familien mit Kindern, bis zu diesem Zeitpunkt zeigt das Kind, wenn es Symptome hat, ausschließlich Symptome des Familiensystems. Das heißt, das Kind ist einfach wie ein Barometer, wie ein Thermometer, wie ein Geigerzähler, so heißt es, wie ein Geigerzähler für das Familiensystem. Erst mit der Frau-Mann-Werdung endet das und das Kind geht dann auf eine Art, ist ja dann auch nicht mehr Kind, geht dann, wird aufgenommen in den Kreis der Erwachsenen. Diese Phase kennen wir ja in unserer bisherigen Welt nicht, deswegen ist Pubertät auch so ein schwieriger Prozess, weil wir vorher in diesen Jahren des Kindseins unseren Kind nicht erlaubt haben, wirklich frei in seinem Kindsein zu sein, sondern ihm einen goldenen Plastikkäfig erschaffen haben, in dem es nie gelernt hat, an Abgründen stehen zu bleiben, sondern einfach auf sie zustolpert, weil es da immer ein Gitter gab, das das Kind zurückgehalten hat. Es sind so viele kleine Dinge, von denen wir meinen, wir müssten unsere Kinder davor bewahren, und wenn es die Treppe ist. Aber wie soll ein Kind lernen, was Abgründe sind, wenn wir ihm nicht die Treppe zumuten? Also um ein ganz plakatives Beispiel zu nennen. Und von daher ist dieses Familie in Freiheit umfasst so viel und ganz insbesondere eben diese Begleitung des Kindes bis zur Frau-Mann-Werdung. Und dann passiert was ganz Magisches. Dann gibt es nämlich diese ganzen Symptome, die wir jetzt kennen und die wir Pubertät nennen, gibt es nicht. Diese Kinder sind dann bereits fester Bestandteil der Gemeinschaft. Und was geschieht, ist, dass sie in ihrer Würde sich noch weiter aufrichten und ab diesem Zeitpunkt der Frau- und Mannwerdung aktiv und bewusst mit ihrer Medizin zur Gemeinschaft beitragen, weil sie wissen, wer sie sind und weil sie sich sicher und geliebt fühlen. Das heißt, das, wohin wir da jetzt wieder hineinwachsen, ist so voller Schönheit und Größe. Und wir haben immer nur noch, also jetzt noch so kleine Abschnitte, wo wir überhaupt ahnen können, wie das mal alles sein wird. Und das wird ja innerhalb der nächsten Jahre sich vollziehen. Und es wird so, mir persönlich kommen da die Tränen, wenn ich daran denke, wie unbeschreiblich schön das wird und wie das sein wird, wenn ein Kind auf die Welt kommt und von Anfang an geachtet und gesehen wird in seiner Medizin. Und wenn ein Kind groß wird und bestärkt wird in seiner Medizin und in seiner Wahrheit. Und wenn diesem Kind nicht jeden Tag erzählt wird, was es falsch macht und es bewertet wird nach Normen, die angeblich für alle gelten, und es wird so schön und ich freue mich so darauf und ich bin so dankbar, dass du diesen Kongress anbietest und uns allen dieses Fenster öffnest, Salomea, durch das wir in diesen Paradiesgarten blicken dürfen. Danke dir.
Ja, ich danke dir, Katharina, für einfach auch für diese Vision und für die Erinnerung, wie es eigentlich vorgesehen ist, also so, ich würde es jetzt mal so aussprechen, also wie es auch schon gelebt wurde in früheren Zeiten und wie es in unserer Natur angelegt ist und wie es aber auch nicht, also ich finde auch, du gibst unglaublich Hoffnung, weil es geht ja nicht darum, jetzt darüber, also traurig zu sein, dass es nicht so ist, sondern wir können wirklich Tag für Tag uns danach ausrichten und diese neue Art zum Beispiel der Kommunikation fördern, üben und dem Kind das versuchen, auch das Kind wirklich in seiner Eigenverantwortung zu sehen, in seiner Größe und Würde zu sehen. Und das ist natürlich auch erstmal ein Bewusstseinsweg, wo wir viele Muster, auch alte Muster in uns nach und nach entdecken und loslassen dürfen.
Ja, absolut. Und weißt du, es ist auch so schön, weil wir in dem Moment, wo wir in unserem Kind die Würde erkennen und fördern, wir sie natürlich auch in uns erkennen und fördern. Mhm. Das heißt, die Art und Weise, die wir unseren Kindern vorleben, zeigt ihnen auch unsere Würde auf. Und es geht nicht mehr darum, dass das Kind alles in allem zu 100% Aufmerksamkeit bekommt und wir dafür null, sondern dass alle Wesen in Würde stehen und in ihrer Größe stehen und für alle Wesen die Entfaltung möglich ist. Und das ist, was im Mittelpunkt steht, ja, ein ko-kreatives Miteinander. Und das Schöne ist, was du eben gesagt hast, Salomea, im Grunde genommen sind wir ja jetzt an dem Punkt, wo wir es so ad absurdum und so in die Zerstörung getrieben haben, dass uns bewusst wird, wie hütenswert es eigentlich ist, was es bedeutet, wahre Menschen zu sein. Und von daher ist diese Situation, in der wir jetzt sind, so extrem sie ist, genau das, was wir brauchen, weil sie uns im Grunde genommen diese tiefe Sehnsucht schenkt. Und dein Kongress ist ja nicht ohne Grund jetzt in dieser Zeit will der geboren werden, weil wir diese Sehnsucht spüren, je stärker die, also jetzt gerade in dieser Zeit, jetzt mit all den Regularien und Maßnahmen, wo von staatlicher Seite so immens eingegriffen und übergegriffen wird, wo nicht mal mehr die körperliche Unversehrtheit gewahrt bleibt, also wo sozusagen die Missachtung jeglicher Form von Würde in allen Bereichen stattfindet, dass wir in dieser Zeit jetzt so erkennen, was nie von der Erde verschwinden darf, dass wir uns dem jetzt zuwenden. Von daher ist das tatsächlich die Medizin, die den Wandel bringt.
Ja. Ah, Katharina, ich danke dir von ganzem, ganzem, ganzem Herzen für deinen Beitrag und für deine, ja, für deine weiten, für deine Visionen und Anregungen und ganz konkreten Ansätzen auch.
Ich
Danke.
danke dir. Ich danke dir von ganzem Herzen, liebste Salomea, und ich danke uns allen, die wir erinnern. Danke, 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 voller Freude und Segen. Und ich weiß, der ganze Kosmos ist an unserer Seite, wenn wir das tun. Und wir sind so behütet und beschützt auf diesem Weg der Liebe. Das ist auch wichtig. Danke, 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 danke.
Danke, danke. Ja, so fühle ich das auch.